Am Mikrofon ist jetzt Joachim Bräuninger. Sie sind Geschäftsführer eines technischen Museums in Dresden, also des Verkehrsmuseums Dresdens. Und gleichzeitig sind Sie auch aktiv für Dresden als Kulturhauptstadt 2025. Guten Tag.
Hallo zusammen. Das mit dem technischen Museum würde ich schon so nicht unbedingt stehen lassen. Dass wir verstehen uns als kulturanthropologisches Museum. Also wir erzählen nicht nur Technik, wir wollen vor allem Geschichten von Menschen erzählen. Technische Museen, wenn man das überhaupt so nennen kann, sind heute ein bisschen anders aufgestellt. Es reicht nicht nur, eben reine Technikfragen zu beantworten, sondern wir finden, und wir sind dann nicht die Einzigen, die viel interessanteren Fragen sind, ja, wie Technik unsere Gesellschaft verändert hat und auch in Zukunft verändern wird. Und deswegen erzählen wir hauptsächlich Geschichten von Menschen und nutzen dazu natürlich unsere Fahrzeuge. Bei uns geht es um Verkehr, um Mobilität, und aber eben dabei nicht nur um Technik.
Und dort sind wir ja jetzt im Verkehrsmuseum. Und warum sollte jetzt Dresden eigentlich Kulturhauptstadt werden?
Na, das ist doch erstmal ein schönes Ziel, weil das natürlich europaweit für Aufmerksamkeit sorgt, weil das ein letztlich Konjunkturprogramm für Kultureinrichtungen, für natürlich auch den Tourismus in der Stadt darstellt, weil das eine Möglichkeit ist, vielleicht auch große Kulturinvestitionen anzuschieben, und weil es am Ende auch vielleicht eine Möglichkeit ist, das Image von Dresden, das nun mal unbestreitbar im Moment ein bisschen beschädigt ist, wieder ein bisschen aufzurichten, wobei ich da hoffe, dass wir das schon geschafft haben, bevor wir 2025 Kulturhauptstadt sind.
Wie ist das eigentlich überhaupt? 2025 ist wieder eine deutsche Stadt dran, zusammen mit einer slowenischen Stadt. Wie ist das Bewerbungsverfahren dann eigentlich?
Ja, was eben feststeht, ist, dass da eine deutsche und eine slowenische Stadt da Kulturhauptstadt sein werden. Die jeweiligen Länder führen dann einen Ausscheidungswettbewerb durch. In Deutschland läuft es eben so, dass bis 2019 man Bewerbungsbücher abgeben kann. Rein formal gesehen gibt es noch gar keine Ausschreibung dazu. Die wird jetzt irgendwann demnächst kommen, aber es wissen alle, die kommt. Die Bewerber werden ein Bewerbungsbuch dazu abgeben, was sie sich so vorstellen. Dann wird es in 2020 für einige wenige Ausgewählte eine Art Shortlist die Möglichkeit geben, ihre Bewerbung zu überarbeiten. Und 2021 wird dann entschieden. Also 4 Jahre vorher weiß man dann, ob es wird oder eben nicht.
Und wer muss dann die Bewerbung einreichen? Ist das die Stadtverwaltung?
Das ist die Stadt, genau. Das Ganze geht ja auch zurück auf einen Beschluss des Stadtrates, der ja beschlossen hat, dass die Landeshauptstadt Dresden sich bewerben wird, im 2015 schon.
Und Sie haben dann aber zusammen mit anderen einen Verein gegründet.
Es gibt jetzt einen Förderverein, Kulturhauptstadt Dresden 2025, ein Förderverein. Also entscheidend für so eine Bewerbung ist ja, dass das wirklich auch aus der Mitte der Gesellschaft getragen wird. Also es reicht nicht, wenn jetzt eine Verwaltung oder ein Kulturhauptstadtbüro oder sonst wer jetzt ein tolles Programm aufzieht, aber die Bevölkerung der Stadt das alles mit gepflegtem Desinteresse verfolgt, sondern was bei der Auswahl schon immer wichtig ist, darauf achtet die Jury auch, ist, dass die Bevölkerung an sich dahinter steht, dass es also zum einen bekannt ist, aber zum anderen natürlich auch befürwortet wird, dieses Projekt. Und da ist jetzt der Förderverein ein Versuch, hier Menschen zu begeistern, Menschen mit reinzuziehen in die Bewerbung und das letzten Endes auch einfach durch die Zahl der Mitglieder zu Ausdruck zu bringen, dass hier eine Unterstützung in der Bürgerschaft in Dresden vorhanden ist.
Wie sollen da Menschen mit reingezogen werden in die Bewerbung? Also ist das jetzt vor allen Dingen an Künstler gerichtet oder ist das jetzt an Bürger gerichtet, die sagen, wir finden jetzt der und der Ort, soll das da mit rein in die Bewerbung oder?
Nee, es richtet sich letztlich an alle. Und das soll eine Bewerbung sein, die auf möglichst breiten Füßen steht. Und im Moment sind wir ja dabei, überhaupt erstmal tragfähige Themen für das Projekt zu finden. Und das findet ja jetzt aktuell schon viel im Dialog statt. Ziel ist schon auch, Ideen woher auch immer aufzugreifen. Das soll also kein von oben nach unten Prozess sein, sondern von unten nach oben. Also wir wollen schon dann auch Themen da in diese Bewerbung einbringen, die die Menschen in Dresden bewegen und wo sie was ändern wollen in der Stadt. Denn darum geht's. Diese Bewerbung zur Kulturhauptstadt hat das Ziel, diese Stadt auch zu verändern. Denn das ist das eigentliche Ziel der Kulturhauptstadt. Es geht nicht darum, dann im jeweiligen Jahr ein tolles Kunstfestival da hochzuziehen. Das kann letztlich jeder, sondern die Jury schaut drauf, vor allem darauf, wie ist der Weg dahin und warum machen wir das und was wollen wir damit eigentlich erreichen.
Dresden ist ja auch als Barockstadt bekannt und da gibt es wahrscheinlich jetzt keinen Streitpunkt, dass es eine Barockstadt ist, aber so manche Kunstwerke, wie zum Beispiel das Denkmal für den permanenten Neuanfang, sind ja dann eher ziemlich umstritten. Also wird es die Bewerbung als Kulturhauptstadt dann vor allen Dingen darauf beruhen, dass Dresden eine Barockstadt ist oder um welche Kultur geht es dann eigentlich?
Das ist genau eine der Fragen. Also das ist einer der Punkte, den wir in diesem Bewerbungsprozess tatsächlich dann auch spielen wollen. Also die Diskussion in der Stadt darüber, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Kultur reden. Und da gibt es sehr divergierende Meinungen dazu. Das war ja nicht nur bei dem gerade von Ihnen angesprochenen Kunstwerk so, das war ja schon vorher bei dem Monument beispielsweise so, also den drei Bussen, die auf dem Neumarkt aufgestellt waren, wo man ja spätestens da gesehen hat, dass es da extrem unterschiedliche Meinungen darüber gibt, was ist Kunst und was ist Kultur und was eigentlich überhaupt nicht. Und das führt, glaube ich, zu einem Kernthema in dieser Stadt hier. Wie gehen wir miteinander um? Wie diskutieren wir miteinander? Hören wir eigentlich noch gegenseitig zu? Sind wir überhaupt noch fähig, die Meinung des anderen zu akzeptieren? Und das ist sicher einer der Standbeine dieser Bewerbung, darüber sich zu unterhalten. Das wird in verschiedener Art passieren, beispielsweise durch eben viele Diskussionsvorträge zu dem Thema. Also das sind alles Dinge, die jetzt gerade erst so entstehen, aber für mich ist das zentral. Denn wenn wir jetzt damit kommen, wir sind eine tolle Barockstadt und deswegen werden wir Kulturhauptstadt, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Das wird sicher nicht dazu führen, dass wir Kulturhauptstadt 2025 werden.
Gibt es da demnächst Veranstaltungen, die geplant sind?
Ja, wie gesagt, das läuft eigentlich schon. Also da kann man sich auch über www.dresden.de durchaus drüber informieren. Da ist auch ein Kalender über die anstehenden Veranstaltungen im Moment. Ist gerade, und das sollte man wirklich auch ernst nehmen, das ist kein Lippenbekenntnis, ist gerade die Möglichkeit, sich von verschiedenster Seite mit Themen einzubringen und diese Bewerbung zu beeinflussen. Das ist im Moment noch ein offener Prozess, so lange sind wir ja noch gar nicht dran. Also das Kulturhauptstadtbüro in der Form gibt es ja erst seit Anfang diesen Jahres, gibt es ein bisschen länger seit letzten Jahres, den Förderverein gibt es erst seit Anfang diesen Jahres. Und es ist ja nicht so, dass die Leute im Förderverein nur dieses Thema haben. Die arbeiten ja eigentlich was anderes. Also wir sind gerade mittendrin in der Themenfindung. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Im Übrigen ist ja das Kulturhauptstadtbüro jetzt bei sämtlichen größeren Veranstaltungen immer anwesend, sei das die Bunte Republik oder das Elbhangfest oder jetzt wie letzten Dienstag hier das Gastmahl Dresden ist bunt. Auf dem Neumarkt, die sind immer da. Also auch da sind die ansprechbar. Die wollen ja auch Input haben. Und das ist die zentrale Botschaft. Das ist der Versuch, wirklich die gesamte Stadtgesellschaft mitzunehmen und hier gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Entscheidend scheint für mich zu sein, in Dresden wieder zu lernen, dass es unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen geben kann. Und dass man die einfach auch aushalten muss.
Das Kulturhauptstadtbüro, hat das irgendwie eine Adresse? Oder?
Das ist im Moment im Kulturrathaus, also in der Hauptstraße. Und wird aber dann, wenn er mal so weit ist, der Kulturpalast, dann in den Kulturpalast ziehen. Da werden die Räume gerade noch hergerichtet.
Sie, Herr Bräuninger, haben ja das Projekt der Kulturhauptstadt 2025 auch auf einer Pulse of Europe Kundgebung in Dresden vorgestellt. Also Pulse of Europe gab es ja seit Ende 2016, ausgehend von Frankfurt am Main, dann in verschiedenen Städten, die das dann eine Weile jeden Samstag 14 Uhr gemacht haben, auch in Dresden auf dem Neumarkt 14 Uhr samstags. Und jetzt soll es monatlich stattfinden, am ersten Sonntag des Monats, 14 Uhr. Und Sie haben bei so einer Pulse of Europe Veranstaltung das Projekt der Kulturhauptstadt, das mit der Bewerbung vorgestellt. Warum dort? Was hat das damit zu tun?
Naja, das liegt ja, finde ich, jetzt erstmal auf der Hand. Es geht beides mal um Europa, es geht um die Europäische Union und die Kulturhauptstadt ist ja ein Projekt der Europäischen Union. Aber das war mir durchaus auch ein persönliches Anliegen, denn die EU, kann man glaube ich so sagen, befindet sich in der Krise. Deswegen entstand ja auch Pulse of Europe, weil es ja von verschiedenster Seite massive Angriffe auf dieses Projekt EU gibt. Also denken wir an den Brexit, denken wir an die französische Präsidentenwahl, bei der die eine chancenreiche Bewerberin für den Austritt aus der EU war. Gucken wir, was in Polen oder Ungarn passiert, wo man sich also aus der europäischen Solidargemeinschaft bei bestimmten Themen ausklingt etc. Also dieses Projekt Europäische Union ist unter Beschuss. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Es gibt natürlich auch sehr hoffnungsfrohe Momente, wie beispielsweise jetzt die französische Präsidentenwahl. Aber ich glaube, es ist dringend an der Zeit, dass man sich dafür auch engagiert. Also, und mir, auch als Historiker, ist das ein sehr wichtiges Anliegen. Also diese EU darf nicht scheitern, denn das ist ja die Lehre aus der Geschichte Europas. Wir haben uns über Jahrhunderte regelmäßig die Köpfe eingeschlagen und jetzt seit 70 Jahren haben wir Frieden in Europa und das liegt an diesem Projekt. Und es darf nicht wieder so weit kommen, dass die Völker Europas auseinanderdividiert werden und letztlich wieder aufeinander gehetzt werden. Und dafür steht aus meiner Sicht nur diese Europäische Union, an der man im Detail viel kritisieren kann. Also man kann natürlich hinterfragen, ob so eine Brüsseler Bürokratie braucht, die viel zitierte Krümmung der Banane dann normiert, obwohl das ja so gar nicht stimmt. Aber also diese bürokratischen Auswüchse, diese Regelungswut teilweise, da kann man drüber diskutieren, das braucht sicher nicht. Aber die Grundidee, gemeinsam was auf die Beine zu stellen in Europa, die darf aus meiner Sicht nicht scheitern. Und das bin ich schon meinen zwei Söhnen, diesen 7 und 9, schuldig, denn die sollen in einer ähnlich friedlichen Welt aufleben, wie ich aufgewachsen bin.
Manche sagen ja auch, diese Pulse of Europe Bewegung ist eher eine Bewegung von Besserverdienenden vielleicht oder von denjenigen, die auch von der Freizügigkeit profitieren können. Aber warum sollten eine Krankenschwester oder der Handwerkermeister oder derjenige, der in einem Produktionsbetrieb arbeitet oder der Arbeitslose oder die Reinigungsfrau, warum sollen die für die EU sein?
Naja, das ist aus meiner Sicht zunächst mal, man könnte jetzt wirtschaftspolitisch argumentieren und sagen, die Bundesrepublik ist einer der größten Profiteure dieser EU. Will ich gar nicht. Da gibt es einen ganz banalen Grund und dieser Grund heißt Frieden in Europa. Vielleicht erinnern Sie sich noch, kaum dass der Brexit beschlossen war, gingen schon die ersten Schreitereien um die Zukunft Gibraltars los zwischen Großbritannien und Spanien und da hat bereits ein Tory-Abgeordneter aus dem Unterhaus Spanien mit militärischer Gewalt gedroht. Also das ist das Thema, wenn diese europäischen Völker wieder auseinandergetrieben werden, dann kommt es über kurz oder lang auch wieder zu Krieg. Und das sollte letztlich in keinem Interesse sein. Also weder der Krankenschwester noch dem Handwerker noch dem Arbeitslosen oder meinetwegen, wie Sie das gerade formuliert haben, denjenigen, die von dieser Freizügigkeit profitieren. Im Übrigen halte ich das für eine Unterstellung, dass da nur die Besserverdienenden rumstehen würden. Das ist es definitiv nicht.
Jetzt gibt es ja in Dresden seit über 2 Jahren jeden Montag diese Pegida-Demonstration. Dort werden ja auch Friedenstauben auf Fahnen getragen und da wird ja auch gesagt, wir demonstrieren für den Frieden. Die Europäische Union würde den Frieden gefährden und Pegida wäre die richtige Organisation, die für den Frieden ist, für den Frieden mit Russland. Mhm. Wer hat nun Recht von beiden?
Ja, da sind wir ja genau an dem Punkt. Sowas muss man dann diskutieren. Aber die Erfahrung, die ich mit Pegida und Pegida-Anhängern mache, ist, die wollen ja nicht mehr diskutieren. Sie glauben, sie haben recht. Dieser Glaube daran führt dann dazu, dass erwartet wird, dass alles das, was sie so verbreiten, auch so umgesetzt wird. Das Interesse am Diskurs fehlt mir da vor allem. Wir können da ohne weiteres darüber diskutieren, wie wir am besten diesen Frieden erhalten. Allerdings Ich habe ja, Pegida ist ja nun sehr oft bei uns vor der Haustür hier am Neumarkt. Ich habe mir das auch immer wieder angehört. Ich höre da vor allem draus, da wird Intoleranz gepredigt, da wird Hass gepredigt, da wird gepredigt, auf Minderheiten, also Minderheiten einzuschlagen etc. pp. Wo das zu einer friedlichen Lösung am Schluss führen soll, das kann ich nicht erkennen. Aber nochmal, in einer zivilisierten Demokratie diskutiert man darüber und hat auch ein Interesse an der Meinung des Gegenübers. Alles, was ich in diesem Zusammenhang bisher mitbekommen habe, ist, hier gibt es überhaupt kein Interesse, sich mit der Gegenseite auseinanderzusetzen.
Sie haben gesagt, Sie wollen jetzt nicht wirtschaftspolitisch argumentieren, dass ja Deutschland auch wirtschaftspolitisch von der EU profitiert. Aber das ist ja trotzdem ein Fakt, der besteht. Für Deutschland ist es natürlich ja dann auch ein Vorteil, Mitglied in der EU zu sein. Aber damit die EU besteht, müssen ja auch andere Länder Mitglied sein, sonst gibt es ja die EU nicht. Was wäre dann das Argument für die anderen Länder, die davon vielleicht nicht Deutschland heißen? Also.
Na, ich meine, aus meiner Sicht ist das für alle eine Win-Win-Lösung. Schauen Sie sich doch mal an, was in Osteuropa passiert ist. Seit Polen, Ungarn, Tschechien und wie sie alle heißen, Mitglied sind. Schauen Sie sich die Infrastruktur an, die da heute besteht. Das haben diese Länder ja nicht selber finanziert. Das ist zu großen Teilen aus EU-Mitteln bezahlt worden. Gehen Sie mal nach Frankreich, nach Spanien. Schauen Sie an, wie diese Länder da heute dastehen. Wir haben vielleicht, da würde ich auch mal gerne drüber diskutieren, ein Schuldenproblem. Also das sehe ich ein bisschen anders. Aber letzten Endes haben doch alle von dieser EU massiv profitiert. Und ein Land wie Deutschland, das so massiv auf Export ausgerichtet ist, braucht stabile Exportbedingungen und die bietet die EU und sonst niemand. Wir sehen ja jetzt schon, was das für Probleme auslöst, wenn nur ein Land wie England austritt, also wie das eigentlich alles auseinanderdividiert werden soll und da ein vernünftiges Miteinander dann nach dem Brexit da dann laufen soll. Ich sehe es noch nicht, wie das gehen soll.
Herr Bräuninger, ich bedanke mich für das Interview.
Ich danke fürs Kommen.